Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Seraphin von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch Folge 37.
So, Samstagmorgen. Wir nehmen einen Tag später auf, als wir eigentlich veröffentlichen wollten. Ne? Ist uns bis jetzt noch nicht passiert, aber heute zum ersten Mal. Woran hat's gelegen?
Ja, woran hat's gelegen? Wir hatten einfach zu viel zu tun. Also ich war quasi die ganze Woche unterwegs, spannende Sachen dabei gewesen und so kam eins zum anderen und du warst unterwegs. Wo warst du?
Dienstag war ich in Burghausen, also großes Förderprojekt vom BMWF ist jetzt genehmigt. Wir haben einen Förderbescheid überreicht bekommen. Es sind knappe 40 Millionen, die in dieses Projekt reingehen und es geht im Wesentlichen um die Transformation der Chemiebranche dort vor Ort. Also sehr spannend und da wird jetzt in den nächsten 4 Jahren einiges passieren. Wo warst du? Donnerstag in Bayreuth, oder?
Genau, Donnerstag in Bayreuth waren wir bei Tennet, hatten wir einen Termin bei Tim Meyer-Jürgens. Tennet ist ja bei uns auch Mitglied und hatten wir und auch stellt auch einen Vorstand bei uns und hatten wir einen schönen Austausch, haben natürlich auch ein bisschen über einen neuen Netzentwicklungsplan geplauscht. Kommen wir ja später noch dazu. Spannender Termin, immer schön, hier so ein paar Insights zu bekommen. Aber ansonsten war auch viel los. Unter anderem, genau, hatten wir einen schönen Termin auch bei der Unternehmertum. Mit denen kooperieren wir jetzt. Das ist das größte Gründerzentrum Europas hier von der TU München. Und dort gibt's natürlich auch einige Startups im Bereich Nachhaltigkeit, Energie, Energiewende. Und da können wir natürlich gut mit unseren Modellen, mit unserer Expertise unterstützen und hier in den Austausch kommen. Abgeschlossen wurde das Ganze dann gestern Abend bei der Hans-Seidel-Stiftung. Da hatten wir eine schöne Podiumsdiskussion, auch mit einem Abgeordneten des Europaparlaments, Mitglied des Bundestages und Netzbetreiber. Einfach natürlich, wie kann die Energiewende jetzt in Bayern gelingen?
Nur auf Bayern fokussiert dann.
Ja gut, lässt sich ja nicht richtig trennen, aber natürlich einen bayerischen Fokus. Aber natürlich hatten wir hier auch die ganzen Themen Industrial Act beispielsweise, Inflation Reduction Act. Also das sind natürlich die Themen, die in Europa auch alle gerade umtreiben. Und deswegen war es natürlich schön, hier mit Herrn Ferber, dem Europaparlamentsabgeordneten, in die Diskussion zu gehen.
Okay, also entschuldigt, heute Samstag, wahrscheinlich werden wir es heute noch veröffentlichen, aber ich denke, in 2 Wochen kriegen wir es wieder hin, dann ist voraussichtlich am Freitagvormittag die Folge online. Und dann beginnen wir jetzt mit den Themen, oder? Wieder traditionell mit den Preisen.
Ganz genau, steigen wir ein. Da ist tatsächlich gar nicht so viel passiert, deswegen mache ich es auch ganz schnell. Also Strom, Terminmarkt für nächstes Jahr, gute 130 Euro pro Megawattstunde, Gas 52 Euro pro Megawattstunde, auch die Langfristperspektive eher so Richtung 100 Euro bei Strom und Gas jetzt so bei 35 Euro pro Megawattstunde, also recht stabil. Und ein bisschen zurückgegangen ist es beim CO2-Preis, da hatten wir ja ein Preisniveau über 100 Euro erreicht, da liegen wir jetzt aktuell bei 92 Euro. Diese Woche war ja auch Frühlingsanfang und wo merkt man das in der Energiewirtschaft?
Ja, es wurde wärmer, man braucht weniger, man muss weniger heizen, ne? Weniger Gas. Wie schaut es bei den Speichern aus?
Genau, da sieht es ziemlich gut aus, liegen wir jetzt bei 64%, also man kann wirklich sagen, der Winter ist definitiv geschafft und das Spannende ist, es wird wieder eingespeichert, also jetzt sind wir schon wieder soweit, die Speicher zu befüllen.
Und das ist beeindruckend, ne? Also das ist ein sehr hoher Wert, jetzt zum Anfang des Frühlings bei 64% zu liegen. Das macht Mut für den nächsten Winter.
Genau, also das ist bestimmt auch ein Grund, warum die Preise sich so entspannt haben. Und du sagst, es ist ein sehr hoher Wert. Ich glaube, es ist der zweithöchste Wert zu diesem Zeitpunkt, den wir hatten, wenn wir aus dem Winter rausgekommen sind. Und das heißt, hier müssen wir also auch nicht mehr so viel über den Sommer jetzt wieder einspeichern, um dann gewappnet zu sein für den nächsten Winter in der Kombination mit den neuen LNG-Terminals. Also da wurden die Hausaufgaben gemacht. In der Kombination mit dem milden Winter sind wir glimpflich davongekommen.
Wie sieht's die Bundesnetzagentur? Sie hat ja auch da verschiedene Indikatoren mit so einer Art Ampel von Orange auf Grün. Ist jetzt alles auf Grün?
Also fast alle Indikatoren sind bei der BNetzA ist es blau, im blauen Bereich. Genau. Der einzige Punkt, der wohl nicht ganz so optimal ist aus Sicht der BNetzA, ist der temperaturbereinigte Gasverbrauch. Und da wird natürlich das milde Wetter hier dann entsprechend berücksichtigt. Und da sagen sie, der ist kritisch. Warum kritisch? Weil wir hier immer noch einen Gasverbrauch haben, der zwar unter dem historischen liegt, aber wenn man die Temperaturbereinigung macht, eben nur 13% gegenüber dem Referenzwert der Jahre 2018 bis 2021. Und wir erinnern uns, es war ja mal vorgegeben, dass wir ungefähr 20% schaffen müssten. Andererseits ist es natürlich so, wir sind durch den Winter durch. Also es ist jetzt nicht mehr kritisch im Sinne Versorgungssicherheit Winter. Und klar, langfristig ist ja auch die Frage, woher diese Einsparungen kommen. Es ist ja viel aus der Industrie gekommen und wir müssen ja irgendwann auch wieder die Produktion wahrscheinlich hochfahren. Und deswegen richtig, ein Indikator ist noch kritisch. Wir verbrauchen weniger Gas als in der Vergangenheit, aber vielleicht nicht ganz so viel, wie wir es uns mal vorgenommen haben.
Okay. Dann springen wir zum Klima. Nicht wie üblich ganz am Ende, sondern heute als erste Meldung. Der IPCC-Synthesebericht ist rausgekommen.
Genau, wir hatten ja letztes Jahr viel darüber berichtet, dass die IPCC-Berichte rausgekommen sind. Die kommen ja alle 6-7 Jahre raus. Das heißt, hier wird der Wissensstand aufgearbeitet, der in den vielen, vielen, vielen Publikationen zu finden ist, entsprechend strukturiert, abgestimmt und bildet damit die Grundlage auch für die Entscheidungsträger, insbesondere in der Politik. Und besondere Aufmerksamkeit hat dann am Ende der Synthesebericht, wo dann letztendlich alles nochmal zusammengefasst wird und nochmal kondensiert. Besondere Aufmerksamkeit auch dahingehend, dass es hier wirklich aus einer Abstimmung von allen teilnehmenden Ländern entsteht. Also es ist ein schwieriger, langwieriger Prozess, aber es ist letztendlich dann das, worauf sich alle einigen können. Und da gibt es dann nochmal die Summary for Policymakers, die ist dann nochmal knapper mit 36 Seiten. Also jeder, der sich mal auf die Schnelle ein bisschen fundierter mit dem Thema auseinandersetzen will, könnte jetzt diese 36 Seiten lesen, kriegt da die Zusammenfassung. Und ja, keine große Überraschung in dem Sinne. Es sieht sehr, sehr kritisch aus. Positiv natürlich, wurde letztes Jahr auch schon angemerkt, alle Lösungsoptionen sind da. Technologisch ist es machbar. Man muss jetzt einfach nur sehr, sehr schnell loslegen, sonst wird's kritisch.
Ja, die Wichtigkeit des Berichts zeigt sich auch darin, dass Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, bei der Veröffentlichung anwesend war und ein Zitat, das ich ganz, was für mich rausgestochen ist, ist folgendes. Er hat gesagt, angesichts der Risiken der globalen Erwärmung sind Investitionen in fossile Brennstoffe eine moralische und wirtschaftliche Torheit. Also er macht es hier nochmal deutlich, dass jetzt der Zeitpunkt ist, um zu switchen auf die erneuerbaren Energien.
Ja, in den Medien wurde es natürlich berichtet. In den sozialen Medien wurde eigentlich relativ kritisch für hervorgehoben, dass es gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit gegeben hat nach der Veröffentlichung. Und vielleicht, es ist ja klar, was wir machen müssen. Also die Szenarien sind ähneln sich ja immer mehr. Auf der anderen Seite, das werden wir heute auch nochmal festhalten, passiert natürlich eigentlich noch zu wenig, was die Reduktion der CO2-Emissionen angeht. Und es wird ja auch explizit gesagt, ja, es droht einfach, dass wir bereits in den 30er Jahren das 1,5-Grad-Ziel überschreiten. Wir sind da wirklich nicht mehr weit weg. Und ja, wenn man bedenkt, dass dieser Bericht nur alle 6-7 Jahre rauskommt, dann kommt der nächste vielleicht 2030. Und wenn es dann wieder heißt, irgendwie zu wenig gemacht, hätten mehr machen müssen, dann könnte es dann tatsächlich irgendwann auch zu spät sein. Dann ist vielleicht diese eine optimistische Variante, die immer noch dargestellt wird, im Sinne von, wenn wir jetzt richtig loslegen, dann können wir es noch irgendwie schaffen. Die wird dann wahrscheinlich das nächste Mal fehlen. Und dann heißt nur noch, wie schlimm es wird. Von ein bisschen schlimm bis sehr schlimm. Genau. Also hier wirklich natürlich der Appell vom IPCC-Bericht, aber auch von Guterres, wie du sagst, wirklich jetzt loszulegen.
Stichwort Umsetzung. Lass uns auf die nationale Ebene springen. Das BMWK hat vor 2 Wochen seinen Werkstattbericht veröffentlicht. Werkstattbericht war für mich ein neuer Begriff, ist so eine Art Zwischenbilanz. Was hat das BMWK in den letzten 2 Jahren getrieben? Wie sieht der Stand jetzt aus und was sind die nächsten Schritte?
Ja, spannend fand ich auch, dass hier explizit 4 Fortschrittsfaktoren genannt und dann auch thematisiert werden. Das heißt, unabhängig von den einzelnen Themen gibt es einfach 4 Faktoren, die direkt adressiert werden müssen, damit wir jetzt in die Beschleunigung kommen. Und dort auch keine Überraschung, aber einfach hier nochmal zu nennen, als erstes Planung und Genehmigung. Das ist ja das Thema, womit die neue Ampelkoalition eben auch angetreten ist, hier das zu beschleunigen. Und das hört man überall. Wir müssen einfach dort schneller werden. Und ein Bottleneck sind eben die aufwendigen Planungs- und Genehmigungsverfahren. Des Weiteren Produktionskapazitäten. Natürlich müssen die ganzen Assets, die wir jetzt brauchen, von Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, auch irgendwo hergestellt werden. Da müssen wir ran. Und dafür brauchen wir auch Rohstoffe, kritische Rohstoffe, Sicherung von Rohstoffen. Und am Ende muss das Ganze irgendjemand installieren. Auch keine neue große Erkenntnis, Fachkräftemangel. Wie können wir das adressieren, dass wir hier schnell auch wirklich das Personal zur Verfügung haben, um die Energiewende tatkräftig umzusetzen. Ja, die zentralen Sektoren der Erneuerung, so heißt es so schön, also da muss wirklich was passieren, ist natürlich das Energiesystem mit dem Stromsystem, dem Wärmesystem und dem Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur. Also sozusagen das sind die 3 Hauptbaustellen im Bereich Energiesystem und die Baustellen im Bereich der Industrie. Also die unterscheiden, wir müssen uns wirklich fokussieren auf das Thema Energiesystem und dann auf die Industrie. Das zeigen auch unsere Studien. Da sind natürlich die großen Emissionen, da müssen wir ran. Und da heißt es so schön, Erneuerung der Rahmenbedingungen der industriellen Wertschöpfung. Und explizit genannt ist die Erneuerung der Stahl- und Chemieindustrie. Hier gibt es ja jetzt auch einige große Pilotprojekte, von denen wir berichtet haben. Und die Erneuerung der Automobilwirtschaft, die natürlich für Deutschland besonders wichtig ist. Und dann natürlich direkt Auswirkungen auch auf den Verkehrssektor hat.
Wenn wir jetzt auf die nächsten Schritte schauen, dann wollen wir 2 Beispiele rausgreifen. Zum einen die Kraftwerksstrategie, die wir hier auch schon angesprochen haben. Es ist ja die Frage, wie werden in Zukunft die Kraftwerke angereizt? Man braucht flexible Kraftwerke, um die volatilen Erneuerbaren auszugleichen. Es wird dann wahrscheinlich Wasserstoff sein. Und was ist der Business Case dieser Kraftwerke? Wer baut sie? Wann sollen sie gebaut werden? Das soll in der Kraftwerksstrategie dann adressiert werden und die soll im Sommer erscheinen. Zweites Beispiel ist das Wärmegesetz für die Kommunen. Hier soll flächendeckend ein Koordinierungsinstrument entstehen, das für eine lokale und effiziente Wärmenutzung die Voraussetzungen schaffen soll. Also Wärme, das bleibt auch künftig die Aufgabe der Kommunen. Der Bund möchte trotzdem mit diesem Gesetz hier unter die Arme greifen, damit die Kommunen hier möglichst gute Bedingungen haben, die Wärmenetze auszubauen.
Genau, Art Zwischenbericht und wo stehen wir, was muss passieren, gab es auch im Bereich der Photovoltaik. Genau, ebenfalls verlinkt in den Shownotes, auch die anderen beiden bisher genannten Berichte verlinken wir natürlich. Und das BMWK hat jetzt seine Photovoltaikstrategie vorgelegt. Hier gibt es auch Handlungsfelder, die besonders wichtig sind. Genau, die Freiflächenanlagen müssen stärker ausgebaut werden. Photovoltaik auf dem Dach soll erleichtert werden. Mieterstrom und gemeinschaftliche Gebäudeversorgung soll vereinfacht werden. Großes Thema, was man momentan in jeder Werbebroschüre sozusagen sieht, das Thema Balkonkraftwerke. Hier soll die Nutzung erleichtert werden, Netzanschlüsse beschleunigen, Akzeptanz stärken, wirksame Verzahnung von Energie- und Steuerrecht sicherstellen, die Lieferketten sichern und wettbewerbsfähige europäische Produktion anreizen. Kommen wir später auch nochmal zu Fachkräfte sichern, auch hier explizit nochmal genannt. Technologieentwicklung voranbringen und den schnellen PV-Ausbau auch mit europapolitischen Instrumenten vorantreiben.
Ja, Beispiel Balkon-PV vereinfachen. Sie gehen ähnlich vor im Werkstattbericht. Was haben Sie bis jetzt gemacht? Sie haben für Anlagen bis 600 Watt ein vereinfachtes Verfahren etabliert. Also es ist jetzt nicht mehr notwendig, Unterschriften von einer Elektrofachkraft einzuholen. Die Anlage muss auch nicht von einer Fachkraft in Betrieb genommen werden, sondern man kann das selber machen. Das sind üblicherweise 2 PV-Panels, die man sich da selber anstecken kann. Und Zudem wurden die Penalen aufgehoben im Kontext der 70%-Kappung. 70%-Kappung, was war denn das nochmal?
Genau, das ist die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man die Leistung auf 70% der Nennleistung begrenzt. Hört sich jetzt erstmal hart an, dass man sozusagen nicht alles rausholt aus dem PV-Modul, was es hergibt. Tritt dann auf, wenn es natürlich irgendwie mittags ideale Ausrichtung ist, dann kann ich natürlich alles rausholen. Energetisch macht das gar nicht so viel aus. Das ist je nach Ausrichtung und so liegen wir dort bei 3%, die ich dann übers Jahr verliere. Und es nimmt natürlich massiven Druck beim Netzausbau raus, weil das Netz eben nicht ausgebaut werden muss für diese paar Stunden im Jahr, wo dann alle mit ihren 100% einspeisen. Deswegen war bislang einfach hier die Regelung, entweder ich kappe von selber oder ich mache meine PV-Anlage eben abregelbar durch den Netzbetreiber. Und genau hier ist jetzt klar, dass diese Penalen nicht mehr anfallen, wenn ich das nicht mehr mache. Das heißt, die wurde jetzt auf Neuanlagen generell abgeschafft und bei Bestandsanlagen bis 7 kW muss man jetzt auch nicht mehr abregeln. Wird aber teilweise von den Netzbetreibern sehr kritisch gesehen, war gestern ja auf dem Podium bei der Hans-Seidel-Stiftung mit Andreas Kiesling von Bayernwerk, hier im großen Verteilnetzbetreiber in Bayern oder dem größten. Und der meinte, ja, es macht natürlich schon Sinn, hier nicht für die letzte KW sozusagen jedes Netz auszubauen. Was ich aber auch sehr spannend finde, und deswegen finde ich jetzt auch diesen Vorstoß hier gut, ist, dass er erzählt hat, dass bei Ihnen schon allein 20 Personen damit beschäftigt sind, hier diese ganzen Meldungen zu machen in dem Kontext. Und das sind ja wirklich Kleinstanlagen. Und deswegen macht das schon Sinn, dass hier eine Vereinfachung stattfindet, einfach um hier nicht noch mehr Personal zu binden mit solchen, ja, vielleicht nicht ganz so notwendigen bürokratischen Aufgaben.
Ja, genau, das wird auch dann bei den nächsten Schritten adressiert, diese Meldepflicht soll vereinfacht oder sogar komplett gestrichen werden. Das muss dann nicht mehr ins Stammregister eingetragen werden. Außerdem soll der Schuko-Stecker als Energiesteckvorrichtung ebenfalls zugelassen werden. Das wird dann noch einfacher. Man nimmt Schuko-Stecker, kennt man. So wie man den Laptop an eine Steckdose ansteckt, kann man dann genauso seine PV-Anlage anstecken. Zudem soll die Schwelle von 600 Watt erhöht werden, also dass man nicht nur 2 PV-Panels hernehmen kann, sondern vielleicht 3, auch 4. Ja, also ganz, ganz sympathische Maßnahmen, hier als Beispiel mal rausgegriffene. Wer Interesse hat, darf sich gerne auch noch die anderen Handlungsfelder anschauen. Link in den Shownotes.
Genau, dann gab es noch eine andere Studie, die aus meiner Sicht überraschend wenig für Aufruhr gesorgt hat. Also ich glaube, die Medienlage wurde ja im Energiebereich die letzten 2 Wochen sehr, sehr dominiert durch die beiden Themen Verbrennerverbot und vor allen Dingen natürlich 65% Erneuerbare im Wärmebereich beim Kesseltausch nächstes Jahr und dem faktischen Verbot sozusagen weiterhin Öl- und Gaskesseln einzubauen, was jetzt gerade diskutiert wird. Und dazu eine passende Studie im Auftrag des BMWKs. Das heißt so schön Hintergrundpapier zur Gebäudestrategie Klimaneutralität 2045. Also wenn die jetzt rausgekommen ist, wurde die natürlich schon über einen längeren Zeitraum jetzt erarbeitet. Und das Gutachten steht auf breite Füße. Ich denke, bei so einem brisanten Thema auch wichtig, dass hier klar wird, dass viele wissenschaftliche und Beratungsinstitute daran teilgenommen haben und das so tragen. Also hier mal zu nennen, Adelphi, Becker Büttner Held, große Anwaltskanzlei in dem Bereich, die Dena, Ernst & Young, das FIW in München, ITG, das Öko-Institut, Prognos und IFOI. Also einige Player, die dort auch wirklich renommierte Institute im Bereich Wärme sind. Und hier wurde das Ganze nochmal aufbereitet, es wurde das Zielbild sozusagen nochmal dargestellt, wie wir das schaffen können, diesen Gebäudesektor klimaneutral hinzubekommen. Ich glaube, die Maßnahmen auch hier, wie oben schon genannt, sind natürlich klar, die sind bekannt, was aber natürlich in den letzten 2-3 Jahren immer viel diskutiert wurde, ist ja auch das Thema Wasserstoff. Kommt das Thema Wasserstoff auch im Gebäudebereich? War auch gestern bei der Podiumsdiskussion natürlich die Diskussion, gerade aus dem kommunalen Bereich wurde uns berichtet, der Herr Graf, der hier sozusagen den Bayerischen Gemeinden vorsteht, meinte auch so, dass tatsächlich die Gemeinden große Verunsicherungen haben, inwiefern sie jetzt das Gasnetz zukünftig noch nutzen sollen oder wie stark sie jetzt in der Wärmeplanung gehen. Und in diesem Gutachten steht auf jeden Fall drin, dass Wasserstoff im Gebäudesektor bis 2030 keine Rolle spielt und danach auch nur nachrangig. Und was natürlich oder was wirklich ein interessanter Satz in dieser Studie war, den würde ich jetzt hier nochmal zitieren, ist der folgende. Der breite Einsatz von Wasserstoff im Wärmemarkt würde die Erreichbarkeit bestehender Einsparziele für Primärenergie aufgrund des sehr hohen Strombedarfs in weite Ferne rücken. Daher bedarf es eindeutiger Regelungen im Ordnungsrecht, welche die unzureichende primärenergetische Effizienz von Wasserstoff berücksichtigen und seinen Einsatz in Gebäuden ausschließen. Also so in der Schärfe habe ich es bis jetzt noch nicht gefunden. Und genau, wie gesagt, einige Institute, die da draufstehen. Und was ich ganz interessant war in der Vorbereitung hier zum Podcast, man konnte die Studie nicht mehr runterladen. Also sie ist irgendwie wieder verschwunden von der BMWK-Seite. Vielleicht liegt es auch daran, dass heute Samstag ist und die Seite nicht richtig gewartet wird. Aber vielleicht hat sie auch zu viel Aufruhr gesorgt, dass sie erstmal wieder runtergenommen haben.
Stimmt, der Link funktioniert nicht mehr. Wir packen ihn trotzdem mal rein. Gut, eine Nachricht, die wir nur mit reinnehmen können, weil wir einen Tag später aufnehmen, ist folgende. Der Netzentwicklungsplan Strom ist veröffentlicht. Gestern wurde er online gestellt. Nochmal zur Erinnerung, was ist der Netzentwicklungsplan? Der Netzentwicklungsplan wird von den 4 Übertragungsnetzbetreibern erstellt und bietet die Grundlage für künftigen Netzausbau in Deutschland. Also darauf aufbauend wird ein weiterer Plan, den nennt man dann Bundesbedarfsplan, erstellt von der Bundesnetzagentur. Und der wird im Anschluss vom Gesetzgeber, vom Bundestag genehmigt. Und dieser Bundesbedarfsplan enthält dann alle Trassen, die vom ÜNBs umgebaut werden können und auch müssen. Also gestern wurde dieser Plan veröffentlicht. Die Besonderheit daran ist, dass zum ersten Mal eine Klimaneutralität im Jahr 2045 abgebildet wurde. Also sonst, ich weiß nicht genau, bis wann, ich glaube immer 15 Jahre im Voraus, wird das Netz simuliert. Diesmal hat man gesagt, wir gehen nicht nur bis 2037, sondern nehmen ein weiteres Stützjahr hinein, 2045, um dann dieses finale Zielbild auch zu haben. Und ja, es sind beeindruckend viele neue Leitungen eingezeichnet. Wir packen die Grafik natürlich auch in die Shownotes. Da dürft ihr gerne mal reinschauen. Jetzt für den nächsten Monat ist ein Konsultationsprozess angedacht. Jeder darf sich da äußern. Im Anschluss wird dann nochmal ein zweiter Entwurf verfasst. Und dieser zweite Entwurf geht dann zur Bundesnetzagentur, die dann den Bundesbedarfsplan darauf aufbaut.
Genau, also wirklich spannender NEP, Netzentwicklungsplan, weil er eben diesen Zielzustand darstellt. Und von der Logik her ist es so, eigentlich ist das, was dort abgebildet, das, was wir brauchen. Also so jetzt weiß man, okay, mehr Netze brauchen wir dann auch nicht, weil dann haben wir sozusagen ein klimaneutrales Energiesystem und entsprechende Ausbauten von Erneuerbaren und sind im Zielzustand. Und darauf können wir jetzt hinplanen, darauf kann man sich verständigen. Und ja, dieses Verfahren für den Netzentwicklungsplan ist jetzt schon länger eben einfach etabliert, dass man sich einfach erstmal auf Szenarien einigt. Was denken denn wir, was da so kommt? Da sind verschiedene Szenarien drin. Das abstimmt, das geht auch in die Konsultation, also immer wieder die Öffentlichkeit, die Fachwelt einbindet. Seht ihr das auch so? Die Übertragungsnetzbetreiber rechnen das. Die dürfen ja nicht einfach Netze bauen, wie sie wollen, weil das muss ja dann entsprechend über Netznutzungsgelder jeder bezahlen. Das heißt, es muss genehmigt werden, es muss sinnvoll sein, notwendig sein und wirklich nur so viele Netze gebaut werden, wie wirklich gerade nötig sind. Und deswegen immer dieses Ping-Pong-Spiel, dieses iterative Vorschläge von den Übertragungsnetzbetreibern, Konsultation und dann nochmal Prüfung durch die BNetzA und dann am Ende sagt man, okay, das ist es, das bauen wir jetzt. Und dieser NEP ist jetzt draußen, das heißt, das, was wir dort sehen, ist vielleicht noch nicht final, da wird häufig auch nochmal eine oder andere Leitung rausgestrichen, das ist so in der Vergangenheit gewesen, aber ich denke, es gibt schon eine gute Indikation dafür, wie die Netze im Jahr 2045 in Deutschland dann aussehen, wenn wir klimaneutral sind. Ja, und auf dem Weg zur Klimaneutralität gab es auch wieder ein paar neue Zahlen. Und zwar hat das Uber die Zahlen für 2022 veröffentlicht, inwiefern wir unsere Emissionsziele erreicht und gerissen haben. Und große Überraschung, wir haben weiter unsere Emissionsziele erreicht, hatten die Prognosen von BDEW und Agora Energiewende so nicht gesehen in ihren Hochrechnungen und haben jetzt weiterhin mehr als 40% CO2-Emissionen gegenüber 1990 eingespart, genau genommen 40,4%, und waren etwas besser als 2021, knappe 2% nochmal eingespart. Und das ist schon beachtlich, weil bekanntermaßen ja letztes Jahr in der Energiewirtschaft durch den Umstieg größtenteils von Erdgas auf Kohle mehr emittiert wurden, und zwar 4,4%. Und auch im Verkehr leichte Steigerung war von 0,7%. Hört sich jetzt vielleicht nicht so dramatisch an, aber der Punkt ist natürlich, die hätten eigentlich einsparen müssen und nicht nur ein bisschen erhöhen, sondern sie haben sogar nochmal erhöht. Auch ist im Gebäudebereich eine Einsparung zu sehen, aber hier werden auch die Ziele gerissen, also die zwei Sorgenkinder, wie wir immer sagen, Gebäude und Verkehr, bleiben Sorgenkinder, und sehr sportliche Einsparungen, aber auch nicht unbedingt als Good News zu verkaufen, sind die Einsparungen in der Industrie. Die haben tatsächlich 10% Einsparung, aber das liegt natürlich daran, dass auch wirklich weniger produziert wurde, weil die Energie so teuer war.
Ja, Verkehr und Gebäude reißen die Ziele. Was bedeutet es? Das Klimaschutzgesetz regelt jetzt den weiteren Prozess. Zunächst wird der Expertenrat für Klimafragen die Daten für einen Monat prüfen. Und danach müssen die zuständigen Ministerien ein Klimaschutz-Sofortprogramm erstellen, in dem sie Maßnahmen aufzeigen, mit denen sie wieder zurück auf diesen Pfad, auf diesen vorgegebenen Pfad vom Klimaschutzgesetz zurückgelangen möchten. Wir gehen von der nationalen Ebene jetzt hoch auf die europäische Ebene. Und da haben wir auch ein paar Nachrichten mit dabei. Die erste betrifft das Industriegesetz, also den Net Zero Industrial Act. Die EU-Kommission hat einen Entwurf veröffentlicht. Ziel dieses Entwurfs ist, dass die Cleantech-Branche in Europa verstärkt Fuß fassen soll. Und dazu sind einige Instrumente in diesem Entwurf drinnen. Wir greifen mal zwei raus. Zum ersten ist es der Kapazitätsaufbau der Herstellungs- bzw. Produktionskapazitäten. Und das Instrument, das die EU-Kommission hier vorschlägt, sind feste Quoten. Also beispielsweise bis 2030 sollen 40% aller jährlich installierten Solarpanels in Europa hergestellt werden. Das ist relativ viel. Vor allem, wenn man bedenkt, vor allem bei den Solarpanels ist die Produktion ins Ausland, in den asiatischen Raum, abgewandert. Auch bei den Elektrolyseuren sollen es 50% der jährlich installierten Elektrolyseure in Europa hergestellt werden. Bei den Wärmepumpen sind es 60% und bei Batterien und Windenergie sollen die Technologien sogar bis zu 85% in Europa hergestellt werden. Wie erreicht man das? Die EU hat hier beispielsweise jetzt Instrumente vorgeschlagen, wie die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Das kennen wir schon. Behörden haben jetzt eine gewisse Anzahl an Monaten, um die Genehmigungen zu erteilen. Falls sie diese Frist verstreichen lassen, gilt das Projekt automatisch als genehmigt. Und als letztes, was sind jetzt diese Cleantech-Technologien? Die Kommission hat da 8 strategische Technologien identifiziert, die von diesem Entwurf betroffen sein werden. Zum ersten ist es die Solar-, Strom- und Thermietechnologie. Wir haben die Windkraft, Onshore und Offshore. Wärmepumpen sind mit inbegriffen. Technologien für den grünen Wasserstoff, also Elektrolyse und Brennstoffzellen, sollen hiervon profitieren. Technologien für den Netzausbau, Speichertechnologien, Biogas und Biomethan. Und zuletzt CO2-Abscheidung und Speicherungstechnologien, also die CCS-Thematik. Diese Technologien sollen, das stand nicht im Wurf drinnen, aber die EU-Kommission hat eine weitere Ankündigung getätigt, sie möchten die AGVO überarbeiten. Das ist die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung. Und was macht die? Die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung ist eine Liste von Technologien, für die Mitgliedstaaten keine beihilferechtliche Genehmigung beantragen müssen. Die EU-Kommission hat angekündigt, im Zuge dieses Industrial Acts das Beihilferecht zu lockern. Und das möchte sie dadurch tun. Also für diese aufgezählten 8 Technologien muss Deutschland oder müssen die Mitgliedstaaten keine Genehmigung mehr ausfüllen in Bezug auf das Beihilferecht.
Ja, vielleicht hier einfach nochmal kurz erklärt, warum dieses Beihilferecht immer so kritisch ist. Also letztendlich geht es darum, dass Nationalstaaten in Europa jetzt nicht einfach Förderprogramme auflegen können, die dann die Standorte, die Branchen in ihren Ländern bevorzugen, weil sie sagen, okay, das ist dann nicht gut für Europa, weil in einem Land beispielsweise die Chemieindustrie dann besonders gefördert wird und dass dann natürlich diese Industrie bevorzugt gegenüber anderen Industriestandorten, beispielsweise in Frankreich. Und deswegen war es immer sehr, sehr schwierig, wenn man irgendwelche Förderungen eingeführt hat in Bezug auf die Industrie, die dann europarechtlich durchzubekommen. Da kam immer sofort das Beihilferecht, manchmal dann auch rückwirkend, das heißt auch noch mit hoher Rechtsunsicherheit. Und wenn wir jetzt natürlich hier das Ganze extrem hoch rampen wollen bis 2030 im industriellen Sektor, dann wird das wahrscheinlich nicht ohne Subvention gehen. Und da ist jetzt sozusagen aus meiner Sicht der Freifahrschein geplant, dass das auf nationaler Ebene nochmal extra angereizt werden kann und nicht nur über europäische Programme. Von Seiten der EU gibt's auch noch im Bereich Energieeffizienz etwas Neues. Und zwar hat das EU-Parlament am 14.03. der neuen Energieeffizienzrichtlinie oder dem Entwurf zugestimmt. Und hier geht's also konkret um die Gebäudeenergieeffizienz. Und dieser Entwurf enthält jetzt eben Maßnahmen wie einerseits die Renovierungsquote, das große Ding, um sozusagen den Gebäudestand runterzukriegen von den Verbrauchswerten und das Sorgenkind, weil ja in dieses Ziel nicht neu ist. Das hatten wir ja schon. Ja, seitdem ich hier in dem Bereich arbeite, heißt es immer Verdopplung der Sanierungsquote und wurde letztendlich nicht geschafft. Und hier wirklich nochmal Maßnahmen, das Ganze zu steigern und einfach grundsätzlich den Energieverbrauch in den Gebäuden runterzubringen. Und da ist das Ziel, zumindest in diesem Entwurf, dass wirklich alle Neubauten ab 2028, also in 5 Jahren, emissionsfrei sein müssen. Und für Behörden, also wenn der Staat hier entsprechend Neubauten plant, bereits ab 2026, was auch schon sehr sportlich ist, weil ich denke, da sind einige Planungen ja auch schon jetzt recht weit fortgeschritten, wenn so ein Projekt in 2026 dann realisiert wird und wirklich ganz klar Neubauten emissionsfrei. Zudem auch noch alle Neubauten mit Solaranlage auszustatten, sofern das technisch möglich ist und wirtschaftlich irgendwie vertretbar ist. Und klar, das Ganze dient dem eigentlichen Ziel, bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu haben. Ist weit in der Zukunft, 2050 EU-Ziel, 2045 eben Bundesziel. Das heißt, wir müssen eigentlich noch ein bisschen schneller sein. Und auch bis 2030 sollen da wirklich wesentliche CO2-Minderungen sichtbar werden. Interessant ist, dass auch im Bestand natürlich die Effizienz verbessert werden muss. Und da ist wohl die geplante Maßnahme, immer wenn ein Gebäude verkauft oder im größten Stil saniert wird oder auch bei einem neuen Mietvertrag hier entsprechende Maßnahmen durchgeführt werden müssen, um den Energieverbrauch zu senken.
Wir schwenken zum Thema Wasserstoff. Die Europäische Kommission möchte eine europäische Wasserstoffbank gründen. Dazu hat sie ein Kommuniqué veröffentlicht. Und diese Europäische Wasserstoffbank wird das tun, was wir auch schon von H2Global kennen. Wir haben auch ein Interview in Readerspace nachgehakt mit Kirsten Westphal dazu geführt, was sie denn da tun. Kurz zusammengefasst, sie kaufen auf dem Weltmarkt Wasserstoff ein, um ihn dann günstiger in Deutschland an die Endverbraucher weiterzugeben. Also ein Förderinstrument. Und das soll jetzt auf europäischer Ebene auch eingezogen werden in Form dieser Wasserstoffbank. Neuerung ist, dass es nicht nur international, also im europäischen Ausland passieren soll, sondern der Wasserstoff soll auch im europäischen Inland eingekauft werden. Das wird auktionsbasiert durchgeführt. Also können dann Angebote eingereicht werden und die günstigsten bekommen dann einen Zuschlag. Auf der Erzeugerseite und auf der Verbraucherseite ist es dann ähnlich wie bei H2Global, werden die dann vergünstigt oder zunächst in den nächsten Jahren noch vergünstigt an die Verbraucher weitergegeben.
Dann aktuelles Dauerbrenner-Thema ist ja Strommarktdesign und die Neugestaltung des Strommarktes und der Regeln im Strommarkt, sowohl auf nationaler Ebene wie auf EU-Ebene, hatten wir vom Konsultationsprozess berichtet, hatten hier auch einen Nachgehakt mit Christoph Maurer gemacht, Folge 32 für alle, die noch mal ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Und Konsultationsverfahren ist abgeschlossen, EU hat das entsprechend ausgewertet und jetzt die zentralen Umbaupläne vorgestellt. Und erste Nachricht, ja, sie wollen weiter am Merit-Order-Prinzip festhalten für im entsprechenden effizienten Dispatch. Sie wollen grundsätzlich die Contracts for Difference und PPAs stärken. Auch dort hatten wir das schon thematisiert, einfach um Möglichkeiten zu schaffen, hier langfristige Planungssicherheit, kalkulierbare Energiepreise auch zu haben. Und Verbraucher sollen grundsätzlich eine breitere Auswahl an Verträgen bekommen. Und hier wird explizit nochmal hervorgehoben, dass jeder auch wählen darf, ob er kurzfristig, also dynamische Stromtarife haben will oder eben das Ganze doch lieber bei einer gewissen Risikoaversität sichern möchte und deswegen auch langfristige Durchschnittspreise hier in den Verträgen hat, so wie es die meisten von uns bis jetzt kennen. Es wird wohl einige Änderungen geben in der Elektrizitätsverordnung, in der Elektrizitätsrichtlinie und der REMIT-Verordnung. Aber jetzt geht's erstmal Richtung Parlament und Rat. Und dann schauen wir mal, was am Ende übrig bleibt oder was vielleicht noch reinkommt.
Zum Abschluss diesmal ein Hinweis auf was Neues, nämlich ein Spiel. Die Financial Times hat ein Spiel rausgebracht, das den Namen trägt The Climate Game. Das ist bei uns in der Slack-Gruppe rumgewandert. Ich habe mal reingeschaut, ich fand es ganz witzig. Man kann sich eine Figur auswählen, mit der man dann versucht, den Klimawandel zu bekämpfen. Die vier Figuren sind Klimaaktivistin, Unternehmer oder ein Lobbyist oder eine Politikerin. Und dann kann man mit dieser Figur an der Seite Entscheidungen treffen und man sieht dann, wie diese Entscheidungen sich auf den CO2-Haushalt auswirken.
Genau, und ganz zum Abschluss noch eine Meldung für alle Eltern. Warum alle Eltern? Weil ich glaube, jeder, der ein etwas älteres Kind hat, wurde damit konfrontiert, dass doch jetzt dieses schreckliche Willow-Projekt starten soll. Also zumindest war es bei mir so. Und ich musste lange drüber diskutieren, ob jetzt da alle Eisbären sterben oder nicht. Also hier gibt es wohl eine sehr große virale Kampagne, insbesondere auf TikTok zu diesem Willow-Projekt. Da geht es darum, dass jetzt eine Genehmigung erteilt wurde von der Regierung in den USA, hier in Alaska Öl zu fördern. Das Ganze will ConocoPhillips machen, will 8 Milliarden Dollar investieren. Es geht dort wohl um 3 Bohrlöcher. Es geht wirklich um große Mengen Öl, die dort aus dem Boden kommen und natürlich damit den verbundenen CO2-Emissionen, aber auch die Auswirkungen auf die Umwelt direkt vor Ort durch die entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen. Hat zu viel Aufruhr gesorgt, weil eigentlich ja das Antrittsversprechen der Regierung in Washington war, hier keine weiteren Ölbohrungen zu genehmigen. Genau, gab wohl auch schon mal eine Genehmigung unter Trump, die wurde dann zurückgenommen, weil dort inhaltlich wohl nicht ganz sauber gearbeitet wurde, aber jetzt eben die Genehmigung erteilt im Rahmen wohl eines Deals und sorgt für viel, viel, viel Aufruhr. Genau, das wäre die letzte Nachricht.
Ach, nochmal. Sehr schön. Gut, dann bringen wir die Folge jetzt noch online und dann gehen wir ins Wochenende. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.